Hallo, ich bin Menzo Suljovic für die Hera. Check out the Darts Podcast.
Herzlich willkommen zu dem Darts Podcast hier auf Spotify, auf Apple Podcasts und mein Sport Podcast wie immer. Kein Wunder, dass die ersten Worte dieser Folge Menzo Suljovic gehören. Der hat am Wochenende nämlich in Wien sein Heimturnier gewonnen, die Austrian Darts Championship, 8-7 im Finale gegen Michael van Gerwen. Und wir sprechen heute drüber. Wir, das sind meine Wenigkeit, Kevin Schulte, und zugeschaltet direkt aus Österreich, Marcel Yildiz. Grüß dich, hi.
Hallo, servus, danke für die Einladung.
Ja, Marcel, du warst schon das ein oder andere Mal hier im Podcast am Start. Ganz besonders passend ist das ja immer nach einem Turnier in deiner Heimat in Österreich. Darauf legen wir jetzt natürlich den Fokus. Am Ende würde ich noch ganz gerne auch über den Abschluss der World Series sprechen in diesem Sommer. Die hat uns ja in den Wochen davor begleitet. Erst aber noch mal kurz zu dir. Du warst ja auch in Wien vor Ort.
Genau, ich war am Freitag in Wien vor Ort. Habe mir da beide Sessions angesehen und muss auch sagen, stimmungstechnisch ist vor allem in der Abendsession auch einiges los gewesen. Eben auch dadurch bedingt, dass insgesamt 6 Österreicher allein am Freitag am Start waren und dann am Samstag auch noch Menzo Suljovic in das Turnier eingestiegen ist.
Ich würde sagen, wir hören mal kurz rein in den entscheidenden Dart von Menzo Suljovic im Endspiel gegen Michael van Gerwen zum 8-7.
What does he do? Does he look at the 14s? He does, he's got 2 at the double 14 for the title. He's done it! He's won it! He's won on home soil against the world number one, the world champion, the dominant force that is MVG. And we get one more rendition of Der Kommissar. Vienna belongs to Mensur.
Ja, hat er sich verdient, oder? An dem Wochenende war er sehr konstant unterwegs, hat ja bislang in seiner Heimat ausgerechnet noch nicht so die starken Turniere ans Board gebracht. Das war diesmal anders. Was hat für dich den Ausschlag gegeben zugunsten von Mensur?
Ja, ich glaube wirklich, dass er, wie du angesprochen hast, er sehr, sehr konstant seine Leistung gebracht hat. Und wie gesagt, wenn er in einer, ich möchte sagen, absolut Topform, aber in einer ziemlich guten Form agiert, dann ist er absolute Weltklasse. Und da kann auch können viele Spieler auch jetzt, sage ich mal, die jetzt außerhalb der Top 16 sind, jetzt nicht unbedingt mehr dann dieses Niveau mitgehen. Und das hat er wirklich geschafft, das an diesem Wochenende auch aufs Board zu bringen. Er hat, glaube ich, vor einem Jahr war das bei den World Series Finals in Wien, gleich mal zu Beginn verloren, hat er vielleicht mit diesem Druck auch zu Hause spielen zu müssen nicht umgehen können, weil man dann doch sieht, die Unterstützung auch von den Zusehern ist für ihn natürlich sehr groß. Er hat das auch in Graz vielleicht ein bisschen schon mitbekommen, wie das ist, da zu Hause zu spielen. Da hat er sich ja vor rund 1,5 Jahren auch sehr weit vorgekämpft, ist da bis ins Halbfinale gekommen. Also er muss, glaube ich, schon eine gute Mischung finden zwischen mit dem Druck umzugehen, zu Hause zu spielen, und auch diese ganzen positiven Emotionen, die Zuschauer vielleicht für ihn hervorbringen, dann auch daraus wirklich das Positive rauszuziehen und dadurch eben nicht zu verkrampfen und dann vielleicht nicht Top-Leistung bringen zu können. Und ich glaube, das ist ihm an diesem Wochenende wirklich sehr gut gelungen. Und dass es schlussendlich dann auch zum Turniersieg gereicht hat, da war ein ganz bisschen Glück auch dabei, muss man natürlich sagen, weil das Finale beim Stand von 6-3, da hat van Gerwen schon wirklich die Chance auch gehabt, da jetzt die letzten Schritte dann vielleicht zu gehen und auch Matchstart vergeben. Also das brauchst du dann eben auch in solchen Momenten, um van Gerwen zu schlagen, und das Glück hat auf seiner Seite, und ich glaube, ja, er wird sich selten über einen Turniersieg, also von den paar, die er bisher eingefahren hat, hat er sich, glaube ich, über diesen sicher mit Abstand am meisten gefreut, wahrscheinlich sogar noch mehr als über den Champions League-Gewinn.
Das war ja jetzt von ihm bislang eher ein inkonstantes Jahr. Es gab gerade auf der Tour viele Rückschläge, viele schwache Turniere. Würdest du das so einschätzen, dass er durch diesen ja auch hochemotionalen Sieg jetzt nochmal so einen richtigen Boost kriegen kann zum richtigen Zeitpunkt? Weil ja, wir kennen das Darts ja in der PDC, erst jetzt die große Masse an Major-Turnieren kommt. Also da geht es ja dann gerade im Oktober, November wöchentlich an die ganz großen Geldtöpfe.
Ja, genau. Also das, glaube ich, auf der einen Seite kann ihm das natürlich einen Boost bringen, jetzt für die unmittelbar nächsten Wochen und Monaten, wo es ja, sagen wir mal, wirklich um das große Geld geht jetzt im Dart. Also angefangen auch dann von der Europameisterschaft, über eben noch die ausstehenden Major, jetzt wie auch World Grand Prix oder dann ein bisschen zur WM Players Championship Finals, muss er natürlich auch schauen, dass er da dann dabei ist, dass wir da sehr sicher auch schaffen, dass er da dabei ist. Und das sind natürlich die Turniere, die dann auch dich in der Order of Merit wieder weiter nach vorne bringen. Also da sind Top 8 gefallen. Wobei für mich macht es jetzt nicht so einen ganz großen Unterschied, ob du jetzt 8 oder 9 bist. Das Einzige, was da ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass die Champions League eben sozusagen an James Wade gegangen ist, also die Teilnahme, und Zuljovic nicht dabei ist. Ansonsten für die 16 hat das ja meistens jetzt nicht die große Auswirkung. Als 8er spiele ich dann meistens gegen den 9. gesetzten Spieler, beziehungsweise als 9. eben logischerweise gegen den Platz 8 gesetzten Spieler. Aber da kann man wirklich schauen, dass er vielleicht jetzt wieder ein bisschen nach vorne kommt. Und was auf der anderen Seite meiner Meinung nach sehr wichtig ist bei diesem Turniersieg, ist einfach auch das Preisgeld für die Pro Tour Order of Merit. Er hat da wirklich ein bisschen zu kämpfen gehabt, dass er nicht aus den Top 16 hinausfällt. Und mit so einem Turniersieg hat er sich natürlich jetzt wieder weit vorn rein katapultiert und auch seinen Platz in den Top 16 gefestigt, weil wir alle kennen auch Mensa Suljovic als dann doch ein sehr familiärer Mensch, der auch oft dann lieber die Zeit mit der Familie verbringt, als jetzt beispielsweise Players Championship Turniere zu spielen. Auch jetzt für die nächsten Players Championship Turniere hat er ja, glaube ich, schon abgesagt. Sprich, er will auch sich jetzt den Turnierkalender nicht ganz voll stopfen, ist auch mittlerweile 47, da muss man auch ein bisschen Verständnis dafür haben. Und die European Tour Events haben, glaube ich, für ihn schon einen sehr hohen Stellenwert. Und aus diesem Grund glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist, dass er da in der Pro Tour oder mehrere weit vorne drinnen ist, um eben nicht die Qualifikationen spielen zu müssen, weil da hat er schon mal anklingen lassen, dass das nicht unbedingt auf seiner To-Do-List steht, dass er sich da jetzt über die Quali dann so die Plätze auf der European Tour erspielen will. Und wenn wir dann mal beginnen, darüber zu sprechen, dass man auf der European Tour nicht mehr mitspielt, ja, dann bleiben nur mehr die Major, und da fehlt dann oft dann auch nicht so viel, dass du dann dort nicht dabei bist, weil die Top 16, das ist ein knallhartes Geschäft, und das geht oft sehr schnell, und dann bist du da auch draußen. Von daher für ihn sehr, sehr wichtig, dass er einfach in der Pro Tour oder auf Merit vorne drinnen bleibt, und mit solchen Turniersiegen festigt er natürlich seinen Platz da drinnen.
Man hat jetzt die großartige Stimmung natürlich erleben können, gerade am Sonntagabend dann, wo Suljovic sich ins Finale vorgespielt hat. Dann gegen einen starken Van Gerven, muss man ja auch sagen, an diesem Wochenende das Ding etwas glücklich gewonnen hat. Was würdest du zur grundsätzlichen Stimmung sagen? Wie ist so der österreichische Darts-Fan gegenüber dem großen Zugpferd Menzo Suljovic eingestellt? Wie hoch ist die Popularität? Auch jetzt vielleicht mal ein bisschen sportartenübergreifend, wie hoch ist das einzuschätzen?
Ja, ich glaube, dass er mittlerweile wirklich schon ein großer Sportstar auch in Österreich ist. Wenn man jetzt über Dart in Österreich spricht, ich glaube, dass seine Bekanntheit innerhalb des Landes mittlerweile wirklich sehr groß ist. Also es gibt natürlich sehr viele Skistars, es gibt dann diese paar Fußballstars, beziehungsweise überhaupt Wintersportarten, die natürlich sehr, sehr populär sind in Österreich. Aber darüber hinaus gibt es eben meistens dann ich möchte es gar nicht als Randsportarten mehr bezeichnen, aber in diesen Sportarten, wo es nicht ganz der Fokus immer medial drauf liegt, da gibt es meistens dann ein oder zwei Sportler, die dort gute Leistungen bringen in Österreich, und der Dartsport ist da geprägt von Mensa Suljovic. Auch wenn man mit Freunden spricht über Dart, dann wird der Name Mensa Suljovic früher oder später fallen. Also er hat da sicher einen sehr hohen Stellenwert, und an diesem ganzen Dart-Boom, der ja von Deutschland und Österreich auch mittlerweile auf sehr viele andere Länder schon übergeschwappt ist, da hat der Suljovic, glaube ich, einen sehr, sehr großen Anteil, und ich traue mich zu wetten, ohne Mensa Suljovic wird es ja keine zwei European Tour Events in Österreich geben. Also da hat er einen ganz großen Anteil daran. Und da sieht man auch, die Menschen kommen auch hierher und wollen natürlich Suljovic siegen sehen. Aber wenn sie dann auch merken, dass da auch andere Österreicher da sind, die wirklich gute Leistungen bringen, dann ist auch für diese die Unterstützung einfach sehr groß da. Und das hat man vor allem jetzt am Freitag dann gesehen, wo ein Hannes Schnier unglaublich nach vorne gepeitscht worden ist. Und dann auch beim Stand von 4:1 für Josh Bain ist auch Robichon Rodriguez nochmal richtig gepusht worden und hat sich dann auch für die Unterstützung bedankt, der das Spiel dann noch gedreht hat und dann bis ins Viertelfinale gekommen ist. Und auch da auf dem Weg dorthin natürlich eine tolle Unterstützung bekommen hat. Wichtig ist eben nur aus meiner Sicht, dass man da wirklich immer fair bleibt und einen Spieler unterstützt und nicht den Gegner mit negativer Stimmung hinunterzieht. Aber so wie ich das an diesem Wochenende verfolgt habe, ist das eigentlich immer sehr, sehr fair runtergelaufen.
Also würdest du sagen, es hat sich das Publikum größtenteils eben fair verhalten und hat jetzt auch keinen Gegner der Österreicher beeinträchtigt? Ich denke da jetzt zum Beispiel an Rob Cross, der ja nach dem German Darts Masters und seiner Niederlage dort gegen Gabriel Clemens sich geäußert hatte, sehr despektierlich über die deutschen Fans, sagte, das wäre das schlechteste Publikum, vor dem er je gespielt hätte. Das war jetzt aber nicht so in Wien, würdest du sagen. Ich denke da jetzt konkret an das Spiel eben von Schnier gegen Brown, wo sich ja Keegan Brown, der ja auch ein schwaches Match gespielt hat, sich dann eben aber mit einem 6-5 rausrettet und am Ende ja doch sehr provokant gejubelt hat. War das gerechtfertigt oder würdest du sagen, nee?
Sehe ich ein bisschen zweigeteilt, muss ich sagen. Zum einen wird er sicher mal sehr darüber geärgert haben, dass er selbst einfach nicht sein A-Game gefunden hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Hannes Schnier ist das ganze Spiel von Beginn weg bis zum Schluss ist einfach Hannes Schnier besungen worden. Also ich habe da nicht vernommen, dass es bei Doppelwürfen von Keegan Brown jetzt extra Pfiffe oder Buhrufe gab aus dem Publikum. Er wurde aber auch für, jetzt sage ich mal, gute Aufnahmen nicht unbedingt bejubelt. Also ich sage, die Unterstützung war einzig und allein für Hannes Schnier da und nicht für Keegan Brown. Und er hat das scheinbar nicht so wohlwollend aufgenommen. Wobei ich mir auch denke, wenn ich jetzt in Österreich gegen einen Österreicher spiele, muss ich auch damit rechnen, dass das Publikum wahrscheinlich eher nicht ganz auf meiner Seite ist. Im Endeffekt hat es ein paar Situationen gegeben, die vielleicht ein bisschen irritierend waren. Einmal als Hannes Schnier, ich glaube, eine wirklich schwache Aufnahme hatte und die Darts rausnimmt, hat er dann so eine Handbewegung gemacht, die man sich oft auch von Mensa Sulovic kennt, als würde er irgendwas wegschmeißen. Und das hat den Wurf von King Brown kurzzeitig irritiert, hat er sich da mal umgedreht und nachgesehen, was Schnier da eigentlich macht. Er sehr mit sich selbst immer auch im Gespräch war und gestikuliert hat. Und einmal nach einer guten Aufnahme von Schnier ist auf der falschen Seite weggelaufen. Also das waren dann eher auch so Kleinigkeiten, die vielleicht King Brown auch noch ein bisschen, möchte nicht sagen aggressiver, aber vielleicht die seine Gemütslage, seine eigene noch ein bisschen verschlechtert haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Publikum daran schuld war, dass King Brown sein A-Game nicht gefunden hat. Er ist nicht wirklich reingekommen und Hannes Schnier hat das wirklich phasenweise sehr, sehr gut gemacht. War zum Ansehen wirklich ein tolles Spiel, obwohl es von den Averages jetzt nicht ganz so hoch war.
Wir sind jetzt schon mittendrin im österreichischen Darts. Es war ja wirklich ein herausragendes Turnier. Bevor wir über Roby John Rodriguez und sein Viertelfinale sprechen, müssen wir auch noch vielleicht ein oder zwei Wörter über die anderen Spieler sprechen, die zumindest ein Match gewonnen haben. Hannes Schnier, wie gesagt, hat knapp verloren gegen Keegan Brown mit 5-6. Alex Steinbauer hat gegen Kirk Shepard knapp verloren, 4-6. Christian Gödel gegen Jeffrey de Swaan, 3-6. Aber Dietmar Burger hat Cord Dekker geschlagen, ist dann erst gegen Dave Chisnell rausgegangen und Rusty Jake Rodriguez, also der weitere Rodriguez im Bunde, hat Ted Evans geschlagen, der ja bislang wirklich sehr gutes Jahr spielt. Was würdest du zu den beiden sagen, zu Burger und Rusty Jake Rodriguez?
Ja, Rusty Jake Rodriguez, das hat mich wirklich, muss ich sagen, eigentlich überrascht, dass er Ted Evans besiegt hat. Es ist ja nicht allzu lange her, da war das Development Tour Wochenende in Hildesheim und da ist es für Rusty Jake eigentlich überhaupt nicht zusammengelaufen, obwohl er ein paar Wochen oder ich glaube sogar eine Woche zuvor auf der Challenge Tour ganz ordentlich gespielt hat. Also da sieht man auch, ein sehr junger Spieler, viele Schwankungen, auch oft von Woche zu Woche kann das schwanken. Und Ted Evans hat dort zwei Turniere gewonnen. Also für mich war eigentlich klar, dass Ted Evans auch mit den Leistungen, die er in diesem Jahr gebracht hat, da ganz klare Favorit ist. Und Rusty Jake, man muss sagen, da waren überhaupt noch nicht viele Zuseher auch in der Halle. Das war eher eine ruhige Stimmung, also da kann man von das Publikum hat da ihn vielleicht raufgepusht und den Gegner runtergezogen, überhaupt nicht sprechen. Das war einfach wirklich ein Bühnenmatch, das, wo einfach gute Aufnahmen bejubelt worden sind und mehr nicht. Und dass er sich da durchsetzt, das hat mich ehrlich gesagt schon überrascht, aber er hat es im Endeffekt gut gespielt. Auch vom Average her war er da, glaube ich, ziemlich nah an seinem A-Game derzeit dran. Und für ihn natürlich auch für sein Selbstbewusstsein extrem wichtig, dass er da so ein Ausrufezeichen mal setzen konnte, dass er mal wieder auf einer PDC-Bühne gespielt hat. Hat er in diesem Jahr noch keine Quali für eine European Tour geschafft. Damals in Graz hat er es probiert, ist da an Alex Steinbauer gescheitert im Host Nation Qualifier und jetzt eben die Quali geschafft und dann auch gleich ein Match gewonnen. Ist natürlich für ihn persönlich sicher auch ein bisschen Balsam auf der Seele. Und Dietmar Burger, ich habe eigentlich die Auslosung mir dann gleich angesehen und mir gedacht, okay, Quarteca, den kann man an einem Tag schon mal auch besiegen, hat er dann getan. War jetzt kein ganz spektakuläres Match, aber für ihn persönlich, glaube ich, war es ein ganz großer Erfolg, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, aber mir kommt vorher im Interview gesagt, dass es sein erster European Tour-Sieg auf einer PDC-Bühne war und von dem her auch natürlich ganz speziell für ihn, wenn das so gewesen ist. Und gegen Dave Chisnall auszuscheiden, okay, da macht man sich dann, glaube ich, auch nicht die ganz großen Hoffnungen. Er wird da sehr befreit reingegangen sein und am Ende hat es für ihn nicht gereicht. Oder auch Rusty Checker gegen Ian Wright, das sind dann einfach Spieler, die sind schon noch eine klare Nummer größer als die beiden.
Bei Roby hat es sogar noch für deutlich mehr gereicht. Der ist ins Viertelfinale eingezogen nach Siegen über Josh Payne, dann gegen Daryl Gurney, der zwar 101 vom Average ans Board bringt, Roby mit einer hohen 98, gewinnt 6-4 gegen Gurney, gewinnt dann auch gegen Mike De Decker, hatte da dann ja eine gute Auslosung, dadurch, dass De Decker den Clayton rausgenommen hatte. Und gegen Peter Wright hätte es dann sogar fast auch noch gereicht, da dann 5-6 unterlegen. Ja, vielleicht ein paar Wörter zu Roby, der sich ja mit dem Wochenende wirklich in Stellung bringt, was die WM betrifft, was auch die European Darts Championship betrifft, da ist er auch in Lauerstellung. Für die WM sieht es wirklich gut aus, dass er es diesmal über die Pro Tour schafft. Was hast du zu ihm zu sagen?
Ja, meiner Meinung nach ist er wirklich in sehr guter Form derzeit. Ist vielleicht ein bisschen zu spät im Jahr in diese Form gekommen. Er hat ja durch das, dass er die Tourcard über die Rangliste verloren hat, sie über die Development Tour noch bekommen hat, trotzdem sein ganzes Preisgeld der letzten zwei Jahre in der World of Merit verloren, hat sich aber durch die Tourcard eben auch qualifiziert für die UK Open. Und dort hat er eigentlich eine ganz schwache Performance abgeliefert, ist dort in der, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war die ganz allererste Runde, wo er ausgeschieden ist und ist dann auch in den laufenden Wochen nicht wirklich ins Rollen gekommen. Hier und da mal ein bisschen bessere Ergebnisse bei den Players Championships, aber im Laufe des Jahres hat er sich jetzt wirklich wieder in eine Form gespielt, wo man sagen muss, der kann wirklich fast jeden schlagen auf der Tour. Jetzt hat er es auch gezeigt bei einem Bühnenturnier und das ist schon sehr, sehr wichtig gewesen für ihn. Erstens im Hinblick auf die WM, wie du schon angesprochen hast. Ich glaube, die WM-Teilnahme, mit der sieht es wirklich richtig gut aus. Also da muss halt schon einiges schieflaufen, dass er die noch aus der Hand gibt, vor allem in der Form, in der er derzeit ist. Ein bisschen schade finde ich, dass er wirklich erst, sag ich mal, einen Tick zu spät auch sich begonnen hat, für die European Tour Events zu qualifizieren. Weil ihm fehlen derzeit, glaube ich, 1000 Pfund auf den 32. Platz, der dann reichen würde für die Darts-EM, hat aber das Problem, er ist bei den nächsten zwei Events nicht qualifiziert. Also er muss unbedingt schauen, dass er dann beim 13. und letzten European Tour Event dabei ist und da ein bisschen Preisgeld einspielt. Vielleicht reicht es dann auch irgendwie, dass er da in die Top 32 hineinrutscht. Wäre natürlich sehr schade jetzt, wenn er da wirklich ein Viertelfinale spielt, hat er auch vor ein paar Wochen hat er da ein Turnier auch gehabt, wo er dann auch ein paar Runden überstanden hat, wo er, glaube ich, im Achtelfinale dann gescheitert ist. Also er hat auf der European Tour durchaus Ergebnisse gebracht, die sehr okay sind. Und ich glaube, damals war es auch die European Tour, wo er gegen Mike De Decker einen 108 Average gespielt hat. Also der hat wirklich das Potenzial, ein richtig guter Spieler zu sein. Das muss er wirklich jetzt ein bisschen konstant und laufend auf die Bühne bringen. Beziehungsweise auch am Floor weiterhin zeigen und dann sehe ich bei ihm eigentlich die Entwicklung in die richtige Richtung gehen. Schwierig ist es eben für ihn wirklich nur, dass er so ein Spieler ist, der gerade so ein bisschen am Cut-off immer ist, wie es ihm jetzt bei der Darts sein wird. Entweder ist er knapp drinnen oder knapp nicht und das macht dann eben genau den Unterschied. Bei den Players Championship Finals, ich glaube, das wird auf eine ähnliche Konstellation hinauslaufen. Entweder schafft er es knapp hinein oder ist knapp nicht dabei. Und das wären zwei Major-Turniere plus eine WM. Und dann macht das natürlich auch wieder für ihn persönlich einen Schub für die Order of Merit, weil da einfach allein schon Startgelder bezahlt werden, allein für die Qualifikation, die für ihn und seine Situation sehr, sehr förderlich werden.
Meiner Einschätzung nach ist er ja auch auf der Bühne, also er fühlt sich sehr wohl, da habe ich das Gefühl. Er ist schon ein Bühnenspieler, also hat ja auch bei der WM da durchaus ganz gutes Bühnengame gehabt. Ist das auch so dein Blick auf die Dinge, dass er teilweise auf dem Floor vielleicht das ein oder andere Spiel hergibt, was er nicht hergeben darf von seiner Spielstärke her?
Ja, kann man, glaube ich, schon so sagen. Also ich sehe ihn persönlich auch bei den Bühnenmatches ein bisschen stärker als durchschnittlich am Floor. Wobei es am Floor dann oft auch passieren kann, dass du jetzt der zweite Runde eben auch Daryl Gurney kriegst und ihn dann eben vielleicht nicht besiegt. Also, dass man gegen Daryl Gurney weiterkommt, das setze ich bei ihm jetzt prinzipiell nicht voraus. In dem Fall hat er es geschafft und das, obwohl Daryl Gurney wirklich ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Dann vielleicht, okay, mit Mike De Decker hat er auch einen, mit dem er sich persönlich ja privat auch sehr gut versteht, den er da rausgenommen hat. Aber es gehört für mich schon ein bisschen, ich sag mal, kein Lospech dazu. Und man muss auch bei diesem Turnier festhalten, dass die Österreicher kein ganz großes Lospech hatten. Mal abgesehen jetzt wirklich von Christian Gödel, der mit Jeffrey Desuan in der ersten Runde einen richtigen Kracher bekommen hat, muss man auch sagen, dass die Auslosung in diesem Sinne ein bisschen humaner war. Und auf das musst du eben auch als ein Spieler wie Robbie John bei diversen Players Championship Turnieren hoffen, dass du eben vielleicht mal einen bekommst, der es nicht ganz so in Form ist, den du dann eben mal besiegen kannst und dadurch in zweiter Runde weiterkommst, weil es kann dir jedes Mal passieren, dass du recht früh einen Van Germ, einen Peter Wright, wen auch immer bekommst und dann eigentlich chancenlos ausgehst. Also dieses bisschen Glück brauchst du auf deiner Seite und wenn er das hat, glaube ich, dann geht seine Entwicklung sicher in die richtige Richtung.
Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal weg von den österreichischen Spielern zu ein paar anderen Spielern, die sehr gut performt haben an diesem Wochenende. Da ist natürlich auch die Rede von Michael van Gerven, der ein starkes Turnier gespielt hat, average-mäßig doch recht schwankend, aber ja, hat dann bis auf das Finale, als er dann in wichtigen Momenten eben diese wenigen Darts auf Doppel nicht genutzt hat, er hatte ja sogar auch ein Match statt auf Bull dann bei 7-7, jetzt steht er bei 5 European Tour Events in Folge, die er nicht gewonnen hat. Das hat es für ihn, glaube ich, zuletzt vor so 5 Jahren gegeben. Ist das ein Fingerzeig, der ihn sehr, sehr wurm wird? Oder wird er sich wohl sagen, jetzt auch gerade nach den World Series Siegen in Australien und Neuseeland, da sprechen wir nachher nochmal konkret drüber, wird er sich sagen, ich bin jetzt wieder auf dem wirklich richtigen Weg und bin gewappnet für die großen Major-Turniere, die da jetzt in der zweiten Jahreshälfte noch kommen?
Ja, ich würde schon sagen, dass es ihn wurmt, dass er jetzt 5 Turniere auf der European Tour nicht gewonnen hat, weil ja ein Typ ist, der am liebsten alle 13 gewinnen würde. Also ich glaube, dieser Siegeswillen bei ihm, der ist wirklich nicht zu bändigen, aber ich sehe ihn trotzdem in einer sehr, sehr guten Form, alleine auch mit den Siegen jetzt auf der World Series, auch jetzt mit der Finalteilnahme. Man hat inzwischen bei ihm vielleicht von einer ganz kleinen Krise gesprochen, aber ich tue mich da immer sehr schwer, bei Van Gerven irgendeine Krise festzumachen, weil er vielleicht mal bei ein paar Turnieren auch mal früher rausgeht. Wenn wir das auf andere Spieler umlegen, das passiert denen ja auch laufend. Und er ist eben so eine dominante Person in diesem Sport, von dem man immer erwartet, dass er das Turnier gewinnt. Und wenn es dann eben 2, 3 oder jetzt in diesem Fall sogar 5-mal hintereinander auf der European Tour nicht gelingt, dann spricht man da schon drüber, ob der überhaupt noch in Topform ist. Aber ich sehe ihn in einer absolut guten Verfassung, wenn er sein A-Game wieder richtig konstant spielen kann, dann glaube ich auch nicht, dass wirklich irgendein Spieler derzeit in der Lage ist, ihn auf Dauer zu verdrängen. Also er ist sicher gewappnet für die kommenden Major-Turniere und ich sehe ihn auch für jedes einzelne dieser Major-Turniere eigentlich als den großen Favorit, den es zu schlagen gilt.
Einer, der ja auch wirklich in absoluter Topform ist für seine Verhältnisse, ist sein Landsmann Vincent van der Voort. Der hat ein Halbfinale erreicht in Wien, hat unter anderem Simon Whitlock geschlagen, Gervin Price geschlagen, erst dann gegen Menzo Suljovic mit 4-7 im Halbfinale rausgegangen. Wenn man sich auch mal so die anderen Turniere in diesem Jahr von ihm anschaut auf dem Floor, viele Viertelfinals, also wirklich häufig lange mit dabei, hat sich ja dann auch auf den letzten Drücker sogar noch für das World Matchplay qualifiziert, ist auch sehr gut im Rennen, was den Grand Prix betrifft in Dublin. Da sind es jetzt auch nur noch 6 Turniere bis zum Cut, das sieht sehr gut aus. Hättest du erwartet, dass ein Vincent van der Voort nochmal so aufblüht? Also es ist ja quasi ein zweiter Frühling, den er erlebt aktuell.
Genau, also ich hätte das absolut nicht erwartet, muss ich sagen. Man hat ja auch bei ihm hier und da, glaube ich, gehört von Rückenproblemen. Und der Jüngste ist auch nicht mehr. Seine Formkurve hat eigentlich wirklich nach unten gezeigt. Dann hat er auch Platzierung für Platzierung eigentlich verloren. Und jetzt denn wirklich, sage ich mal, die Renaissance des Vincent van der Voort. Und das freut mich persönlich sehr, weil das ist auch in diesem Sport eine absolute Identifikationsfigur, den auch bei diesen BDC-Turnieren auf der Bühne dann zu sehen und nicht nur seine Floor-Ergebnisse verfolgen zu können, ist, glaube ich, auch für die Fans eine tolle Sache. Er ist auch in Wien absolut gefeiert worden von den Fans, vor allem auch in der ersten Runde, als er da gegen Justin Pipe gespielt hat. Ich finde, er wirklich ist ein sehr charismatischer Spieler. Man weiß auch, was er in der Vergangenheit auch in diesem Sport geleistet hat. Das ist in gewisser Weise, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er eine komplett Kartlegende ist, aber es gibt nicht mehr so viele Spieler aus dieser Generation, die auch wirklich schon jahrelang dabei sind, die auch in gewisser Weise für etwas stehen. Und das ist wirklich ein Spieler der alten Schule, kann man sagen. Und mich freut, dass auch er richtig in Form gekommen ist wieder und auch jetzt, wie es schon angesprochen wurde, für die Major richtig gut aussieht, dass er da jetzt dabei sein kann. Für mich ein Spieler, der auf keinen Fall in diesem ganzen PDC-Circuit fehlen darf, vor allem wenn man eben daran denkt, ein Raymond von Barneveld wird nun mal dieses Jahr spielen, bei dem ist es ohnehin schwierig, dass er jetzt bei vielen großen Turnieren noch dabei sein wird. Taylor haben wir ja auch schon jetzt seit einer Zeit lang nicht mehr dabei und ja, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt in einem Atemzug mit diesen beiden nennen, aber da gibt es dann eben noch Spieler wie Mervyn King, Steve Beaton, eben Van der Voort, die noch ein bisschen aus einer anderen Zeit sind, aber da wirklich noch ziemlich gut mithalten können, auch mit diesen ganzen jungen, talentierten Spielern, die jetzt dann auch nach vorne stoßen.
Ja, absolut sympathischer Zeitgenosse, auch wie er mitten im Halbfinale auf sein Handy schaut. Großartige Nummer, steht irgendwie auch für so, ja, sich selbst nicht zu ernst nehmen und nicht alles zu sehr verbissen sehen. Ich finde, er wirkt immer sehr lässig auf der Bühne.
Ja, absolut. Und wie gesagt, diese Reaktion mit dem Handy, absolut göttlich. Ja, das hätte man wahrscheinlich nicht wirklich von einem anderen Spieler sehen können, aber er hat das einfach gemacht. Ja, wie gesagt, er hat schon sehr viel erreicht. Ich glaube, ihm geht es auch nicht mehr unbedingt darum, ob er jetzt mal 1.000 Pfund mehr oder weniger verdient, sondern er will einfach in diesem Sport noch vielleicht ein bisschen seinen Stempel aufdrücken und einfach noch ein paar Erfolge feiern. Und das gelingt ihm einfach, weil er, glaube ich, sehr locker mittlerweile an die ganze Sache rangeht.
Jetzt haben wir, wenn wir uns mal die letzten 8 anschauen bei diesem Turnier, da sind natürlich mit Van Gerven, Wright, Suljovic, White viele bekannte Namen, aber eben auch, wir haben über Vincent van der Voort gesprochen, wir haben über Roby John Rodriguez gesprochen, wir haben aber noch einen ausgelassen und den würde ich ganz gerne auch nochmal mit reinholen. Cameron Menzies, der Schotte, der ohne Tourcard das Viertelfinale erreicht hat. Nach einem Sieg über Kevin Münch, das ist so seine Kragenweite, hat er aber auch noch Michael Smith und Adrian Lewis, die beide weit weg von ihren A-Games waren, geschlagen, aber trotzdem beide mit 6-2, dann erst gegen Vincent van der Voort rausgegangen. Für dich auch die heimliche Sensation des Wochenendes?
Ja, sogar ein bisschen unscheinbar, weil, wie gesagt, wir sprechen dann auch eher sogar über ein paar andere Namen, die richtig gut performt haben, aber er hat sich da so Runde für Runde irgendwie durchgespielt. Man muss ihn schon auf der Rechnung haben. Also ja, er spielt auf der Challenge Tour wirklich teilweise großartig, hat auch, glaube ich, zuletzt auch wieder ein Turnier gewinnen können. Also das ist für mich schon einer der absoluten Top-Anwärter auf eine Tourcard für das nächste Jahr. Und auch, was er in diesem Jahr gespielt hat, eben auf der Challenge Tour, wie gesagt, das war richtig gut und auch jetzt an diesem Wochenende. Vielleicht kann er sich wirklich noch ein bisschen steigern, was jetzt wirklich dieses High-Scoring betrifft, dass er eben auch von den Averages her dann noch ein bisschen nach vorkommt. Aber das ist ein lustiger Typ. Er nimmt sich, glaube ich, ist vielleicht auch eine Parallele zu Van der Voort. Er nimmt sich, glaube ich, auch nicht ganz so ernst oder das Ganze drumherum, weil auch bei seinem Interview ist er sehr, sehr sympathisch, lustig rübergekommen und ich glaube, das ist auch ein gewisser Erfolgsfaktor vielleicht, dass du einfach in gewissen Momenten dann diese Lockerheit auch bewahren kannst, auch wenn du natürlich weißt, dass es um sehr, sehr viel geht. Und das ist ihnen an diesem Wochenende sehr gut gelungen, dass er dann so weit kommt, ja, gegen die Gegner wie Lewis und Smith, da musst du dich erstmal durchsetzen. Also das sind schon wirklich Kaliber, die er da rausgenommen hat. Vielleicht auch ein bisschen, dass die beide nicht jetzt das gespielt haben, was man schon von ihnen gesehen hat. Wobei man auch sagen muss, war für mich auch ein richtig großer Überraschungsmann, Adam Gavlasch, der 17-jährige Tscheche, der sich sensationell qualifiziert hat vor ein paar Tagen für das Turnier in Wien und dann in einem richtig, richtig guten Spiel einen Ross Smith, der extrem stark gespielt hat, mit 6:5 dann nach Hause schickt und die zweite Runde erreicht bei seinem Debüt auf der European Tour. Also der Junge hat richtig Potenzial. Er hatte vor kurzem auch auf der Development Tour dann gespielt und hat auch dort, ich glaube sogar das Halbfinale bei einem Turnier erreicht. Den hat keiner auf der Rechnung gehabt wie irgendwas und dann spielt er dort schon so stark, kommt dann nach Wien, nimmt dort Ross Smith aus dem Turnier, das dann gegen Suljovic nicht reicht, okay. Aber diesen Burschen muss man auf alle Fälle auf dem Zettel haben, auch für zukünftige Events, weil er den osteuropäischen Qualifier dann spielen kann. Die sind ja für dieses Jahr schon zu Ende. Da hat er leider kein weiteres Event mehr geschafft, aber für das nächste Jahr, auch für die Qualifying School und eventuell, bin ich nicht sicher, aber ich glaube, der osteuropäische Qualifier für die WM, der wird ja auch noch gespielt. Also den kann man für sowas wirklich mittlerweile immer am Zettel haben. Der ist dann wirklich ein fantastischer Spieler.
Genau, den hätte ich auch noch zu guter Letzt ansprechen wollen. Hat ja 99er Average gespielt, auch gegen Ross Smith. Also hat nicht davon profitiert, dass Smith schlecht war. Der hat sein absolutes A-Game an die Platte gebracht, 98, aber eben 6:5 verloren gegen Gavlas. Wirklich ein Spieler mit sehr viel Potenzial und vielleicht wird er ja das, was ein Menzo Suljovic, was ein Max Hopp für das Darts in Österreich respektive Deutschland ist, vielleicht wird er das in Tschechien. Also es wäre ja sicherlich zu wünschen für den tschechischen Markt, der ja auch gar nicht mehr so klein ist. Wir haben jetzt ein Turnier gehabt, erstmals in Prag auf der European Tour. Wir haben mit Karel Sedláček einen Spieler gehabt, der erstmals ein Viertelfinale erreicht hat auf der European Tour. Es gab diverse Namen, die sich qualifiziert haben, verschiedene Namen, was ja auch für die Diversität spricht in Tschechien. Also ich denke, da bahnt sich vielleicht was an.
Ja, würde ich ähnlich sehen. Also ich glaube auch, dass die Tschechen im Dartsport immer besser werden. Eben mit Svetlacek, mit Pavel Jirkal und mit Adam Gavlas haben sie wirklich drei Spieler, die auf einem Niveau sind, wo ich sage, die können jederzeit sich eben für ein European Tour Event qualifizieren über diesen osteuropäischen Qualifier und dort auch eine gute Rolle spielen. Dann haben sie ihr Heimturnier, wo auch ich habe den Osteuropäischen Qualifier dort ein bisschen verfolgt. Da sind wirklich einige Spieler, die ein gutes Niveau spielen, jetzt vielleicht noch nicht so weit, dass sie dann wirklich auf die European Tour dann Spiele gewinnen, aber die sind kurz davor, wenn sich die noch ein bisschen steigern, haben die wirklich eine breite Masse an sehr guten Spielern. Und die drei genannten, die können da wirklich so ein bisschen als Zugpferde agieren, den Sport vielleicht dort auch noch ein bisschen bekannter machen. Und auch wenn man das Event in Prag gesehen hat, da war ja auch richtig was los, stimmungsmäßig. Und wenn dort dann noch auch ein Local Hero, so wie in Wien jetzt Menzo Suljovic, dann richtig weit vorne mitspielt, ja, dann möchte ich nicht wissen, was dann dort los ist. Also wirklich kann man den Tschechen auch nur wünschen, dass einer dieser drei vielleicht im nächsten Jahr wirklich auch sich eine Tourcard sichert und dann dauerhaft am BDC-Circuit dabei ist und wäre auch für die BDC natürlich sehr wichtig, da dadurch natürlich wieder ein neues Gebiet noch mehr erschlossen wird, als es ohnehin vielleicht schon ist.
Definitiv. Ich denke, das wird jeder unterschreiben, auch von den PDC-Verantwortlichen, die ja auch immer darauf aus sind, weitere Märkte so richtig erschließen zu können. Apropos weitere Märkte erschließen, da sind wir dann auch bei unserem zweiten Thema heute, was wir nochmal kurz besprechen wollen, nicht in der Breite, weil wir die World Series hier im Podcast ja auch immer begleitet haben, aber eben das Ende noch nicht, was ja letztes Wochenende stattfand, also an dem Wochenende vor den Austrian Darts Championship. In Neuseeland hat Michael van Gerven den zweiten Turniersieg in Folge gelandet auf der World Series, hat sich ja im Laufe dieser Turnierserie da stetig verbessert, hat am Ende eben dann doch noch zwei Events gewonnen, damit auch die World Series Order of Merit nach Punkten als erster abgeschlossen vor Peter Wright, vor Rob Cross, vor Daryl Gurney und Damon Hatter auf der 5, auch qualifiziert, gesetzt in Amsterdam bei den World Series Finals später im Jahr. Was waren denn so deine Momente der World Series in diesem Jahr? Also sicherlich wirst du auch Damon Hatter nennen, aber was hat dich darüber hinaus noch überrascht, positiv wie negativ?
Ja, genau. Also die ganz große Überraschung, positiv natürlich Damon Hatter. Andere Überraschungen, also vielleicht gar nicht so als Überraschung, wie es gar nicht zu sehen, aber die Leistung von Gabriel Clemens in Köln, die war richtig gut. Also das war ein phänomenales Turnier, was er gespielt hat. Jetzt auch von Barnefeld, dass er da nochmal ein Finale erreicht, dann finde ich durchaus beachtenswert. Ja, das wären so jetzt mal, was mir so auf die Schnelle einfallen würde. Peter Wright hat sich eigentlich auch wieder in einer stark verbesserten Form gezeigt. Vielleicht hat ihm diese ganzen World Series Events auch geholfen, wieder richtig in Form zu kommen, weil da war ja, ich möchte nicht sagen, in einem Tief, aber so ganz ideal ist es bei ihm nicht gelaufen. Und seit er da wieder gute Ergebnisse auch teilweise erzielt hat, finde ich, dass der wirklich wieder im Kommen ist und auch jetzt in Wien ein tolles Turnier gespielt hat. Also den kann man da vielleicht auch ein bisschen als Profiteur von diesen Events noch sehen.
Ich würde ganz gerne noch ein Thema diesbezüglich ansprechen, was mich ja wirklich nervt, muss ich sagen. Wir haben jetzt die World Series beendet seit ein paar Wochen. Die Top 8 sind gesetzt, werden in das Bracket sozusagen nach ihrer Position reingepackt. Also 1 gegen 8 wären Viertelfinale, 2 gegen 7 und so weiter, wie wir es kennen. Aber ja, man weiß immer noch nicht, wer sich sonst qualifiziert. Also klar ist, es gibt einen Qualifier, aber da ist unklar, ob 4 oder 8 Spieler sich qualifizieren. Wir wissen auch, dass die 4 besten nicht jetzt qualifizierten, also nicht Top 8 Spieler aus der World Series oder auf Merit, dass sich die 4 besten nach dem World Grand Prix noch qualifizieren werden, aber es ist unklar eben, wie viele Invitations, also wie viele Einladungen es gibt. Letztes Jahr hat man es ja so gemacht, dass man einfach die World Series Order of Merit weiter runtergegangen ist, bis zu Rang 16. Das würde dann in diesem Jahr auch für natürlich Gabriel Clemens, ich denke, der ist sowieso dabei, aber auch für Martin Schindler und Nico Kurz noch reichen. Also ich ärgere mich sehr darüber, dass die PDC es nicht schafft, einfach am Anfang eines Jahres für jedes erdenkliche Turnier die Regularien, was die Qualifikationsregularien betrifft, festzulegen. Ist das was, was dich auch beschäftigt, was dich auch nervt, oder bin ich da alleine?
Na, das würde ich absolut so unterschreiben. Also ich finde ja auch, das Ganze macht es ein bisschen untransparent und undurchsichtiger, wie diese Konstellation dann auch zustande kommt. Natürlich die Qualifier, okay, da kann man auch die Anzahl natürlich überdenken, wie viel das dann im Endeffekt wirklich sein müssen. Aber das ganze Problem fängt ja eigentlich auch damit an, dass die World Series ja sowieso ein Einladungsturnier sind und es dann eigentlich pro Event immer 8 gesetzte Spieler, sage ich mal, der Topstars gibt, die dann dort spielen. Das heißt, ich bekomme es oftmals gar nicht, ich komme als anderer Profi, der jetzt da nicht dabei ist, oftmals gar nicht damit zu tun, dass ich überhaupt nicht da qualifizieren könnte. Auch das macht es für mich ein bisschen schwieriger, dieses Turnier so richtig mich damit zu identifizieren. Also für mich ist die World Series, möchte ich sagen, eine Baustelle der PDC, aber sicherlich eine Turnierserie, für die man sich in den nächsten Jahren ein bisschen was überlegen muss. Natürlich, da geht es auch natürlich sehr viel um Vermarktungsstrategien, vor allem auch noch in anderen Gebieten oder eben vor allem um Neuseeland, in Australien noch populärer zu werden und auch die Spieler von dort mal auf die PDC-Bühne zu bringen, was ja im Fall Damon Hatter hoffentlich auch sehr, sehr gut funktionieren wird. Aber alles in allem, da gebe ich dir absolut recht, wäre es für mich einfach als Konsument des Dartsports auch angenehmer zu wissen, okay, da gibt es diese Events und danach gibt es dieses und dieses Kriterium, um für die World Series Finals qualifiziert zu sein, weil das auch, glaube ich, für die Spieler selbst ein bisschen dann angenehmer ist zu wissen, okay, ich muss jetzt das und das Ergebnis bringen, dann bin ich dabei und sonst bin ich nicht dabei.
Zumal das ja irgendwie nicht das einzige Turnier ist, wo sowas in der Vergangenheit unklar war. Man merkt es auch jetzt wieder bei der BDO, ist es ja auch nichts anderes, die auch noch immer nicht klar kommuniziert hat, wer ist jetzt eigentlich für den Grand Slam qualifiziert. Also das ist so grundsätzlich ein Problem, was dann auch nicht gerade für mehr Begeisterung oder Akzeptanz, wie du es ja auch schon ansprichst, für so einzelne Turniere dieser 1B, 1C-Kategorie im Darts ja sorgt. Also ich verstehe da auch einfach den Ansatz nicht. Also was gewinnt man daran, wenn man das so kurzfristig immer erst veröffentlicht, wer dann bei so einem Turnier noch dabei ist und wer nicht? Das ist so das Fragezeichen, was über allem steht für mich.
Ja, die einzige Möglichkeit, die man sich natürlich damit noch ein bisschen offen lässt, ist natürlich die schlussendliche Besetzung durch die Spieler. Also man hat da vielleicht ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Das wäre jetzt das Einzige, was ich mir da erklären könnte. Aber sonst habe ich eigentlich auch keine rationale Erklärung dafür.
Sagt Marcel Yildiz. Vielen Dank für die fachkundigen Worte.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat wieder viel Spaß gemacht.
Definitiv. Das war Checkout, der Darts-Podcast, Folge Nummer 31 nach den Austrian Darts Championship in Wien mit dem Sieger, mit dem Heimsieger Menzo Suljovic. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern sei gesagt, es geht schon am kommenden Wochenende weiter mit dem 11. von insgesamt 13 Turnieren auf der European Tour. Freitag bis Sonntag European Darts Matchplay in Mannheim. Da sind dann auch Max Hopp, Gabriel Clemens und vier Host Nation Qualifier am Start. Dann nächste Woche, Dienstag und Mittwoch, zwei Players-Championship-Turniere. Da geht es dann auf die Insel nach Barnsley. Übernächstes Wochenende geht es dann wieder zurück nach Deutschland. Dort dann nach Riesa, traditionellen Turnier oder das Turnier mit den meisten Absagen im Jahr, würde ich sagen, wegen der dann doch ungünstigen Lage für viele Spieler da in Sachsen. Ja, und danach melde ich mich wieder. Werden dann mal schauen, wie so die Ausgangslage ist vor dem letzten European Tour Event in Gibraltar, was die European Tour Order of Merit betrifft. Ich würde sagen, bis dahin, vielen Dank für die Expertise von Marcel Yildiz. Gerne wieder. Und euch sei gesagt, abonniert den Podcast, wo immer es geht. Folgt gerne auf Twitter @checkoutpodcast und auch auf Facebook. Dort einfach nach Checkout suchen. Danke und ausgecheckt. Bis dahin. Tschüss.